Na dann. Nochmal als Rückblick, sonst macht das heute keinen Sinn für die, die neu sind. Die Philister, ein ziemlich starkes Volk, so ein Fünf-Städte-Gebiet am Meer entlang, so und die haben halt die neueste Technik und Waffentechnik, Panzer und Strategien, wie man auf den Feind zugeht und wie man belagert und so weiter. Also die sind militärisch auf dem neuesten Stand von Griechenland alles. So, und die haben Krieg geführt mit Israel und Israel hat verloren. Also Israel ist rausgerannt aufs Feld und ja los, Gott hat immer einen Sieg geschenkt und er hat uns auch verheißen, wir haben Siege, wir gehen raus, sind raus, haben gekämpft, haben verloren. So, und haben sich gedacht, naja, dann, ach Mensch, wir haben auch das Wichtigste vergessen, Gott. So, also holt mal schnell die Bundeslade, weil Gott hat ja gesagt, das ist heilig und da ist er, und dann holt mal schnell den Kasten her und dann nehmen wir den mit und dann ist Gott mit uns und dann werden wir gewinnen. So, hatten wir mal gleich dran gedacht. So, und Israel hat eine größere Niederlage. So, trotz, dass sie Gott mit haben. Ihren Gott. Ne? Und die Philister klauen jetzt die Bundeslade. So, und die steht jetzt bei denen, in einer von den fünf Städten. So, lesen wir weiter. Die Philister aber, die hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Asdod gebracht. Und die Philister, die nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons. Das Haus Dagons, ne, und stellten sie neben Dagon. Dagon war von den Philistern ihr Gott. So ein Fischgott. So ein war für die Ernte da zuständig, dass die Ernte reif ist. Ne? So, und sein Sohn, also laut ihres Glaubens, der Sohn vom Dagon war der Gott Baal, den sehen wir auch oft in der Bibel, ne, vorkommen. So, ein Baal steht entweder für Geld, so ein, oder für das Wetter. So, und der hat auch immer so einen Blitz in der Hand gehabt, so, wenn es ins Krieg ging. Also ihr Gott, den sie geschnitzt haben, ne? So, der hat das Wetter unter Kontrolle. Und die Mutter von dem Gott Baal, sie hat den Namen vergessen, aber die hatte ziemlich viele Brüste. Das weiß ich noch, das kann ich nicht vergessen. So, und die stand halt für Fruchtbarkeit. So, ne? So, und jedenfalls die Philister waren ziemlich fleißig so am Anbeten. Und die haben, das haben wir vorher gesehen, die haben noch genau gewusst, dass Gott 500 Jahre vorher, vor dem, was hier passiert ist, so ein Israel aus Ägypten geholt hat und Ägypten mit riesen Plagen gebracht hat, riesen Wunder getan hat, das Rote Meer geteilt, und die hatten echt Angst vor dem Gott Israels, ne? Und die haben jetzt Sieg, und die haben die Lade Gottes, so ein, und stellen sie in ihren Tempel rein unter Dagons Augen, so ein, als Zeichen dafür, unser Gott ist stärker. Ne? So. Lesen wir weiter. Als aber die Asuditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag der Dagon aus seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Dann nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. So, was für ein Gott ist das, den du selber wieder aufstellen musst? So, für mich ist der überhaupt nicht mächtig dann. Aber Gott macht was Bezauberndes. Er gibt einfach diesen Fischmann um, dass er mit seinem Gesicht zur Erde liegt, vor der Bundeslade, Gott anbetend. So. Aber bei dem macht es nicht Klick, die stellen einfach wieder hin und gehen ihres Weges. Lesen wir weiter. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag der Dagon auf sein Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände, die lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Also wie so ein Fischstäbchen, nur so ein Fischrumpf jetzt noch da, so ein, und Hände und Kopf ab. So, und damals hat man das mit den Feinden gemacht, die besiegt waren, die Könige, da hat man den Kopf abgeschlagen und die Hände und die Füße, als Zeichen dafür, seine Macht ist vorbei. Er kann nicht mehr reden, nicht mehr denken, nicht mehr sehen, ne? So, er kann nicht mehr handeln und er kann nirgendwo mehr hin. Er ist besiegt. So, im Kopf hätte Dagon Füße gehabt, dann wären die auch ab gewesen. Hat er aber nicht. So. Also Gott, es ist echt wichtig, dass die Leute dann mitkriegen, so, ich bin Gott. Und ihr könnt vielleicht jetzt gerade habt ihr einen Sieg über mein Volk, aber ich habe noch einen Plan, Sohn, und ich stehe über euren selbstgebastelten Gott. Und ich finde schon irgendwie krass zu sehen, was Israel kommt, und ich meine, sie meinten es ja nicht böse, sie wollten ja mit Gott aufs Schlachtfeld, ne? Aber sie hatten halt vergessen, wer Gott ist und dass Gott eine persönliche Beziehung will. Nicht nur nach Jesus, sondern auch schon vor Jesus Christus Geburt. Und Israel hat es zugelassen, sich zu entfernen von Gott, und Gott einfach, naja, wie meine Ma sagt immer, der liebe Gott. Und ich finde das schrecklich zu hören, so der liebe Gott. Weil es ist nicht irgendein Papa, den man wie so ein Schutzengel, ne, die es so überall gibt. Meine Ma bringt noch immer solche Engel mit, den man halt dann aus dem Kasten rausnimmt und dann ruppelt man dran und wünscht sich drei Wünsche, und wenn das erfüllt ist und es einem gut geht, dann packt man Gott wieder weg, ne? Gott ist kein Genie. Und Gott lässt sich auch nicht in eine Schublade packen. Und ich kenne viele, die zwar sagen, sie glauben, und ich habe mich für Jesus entschieden, aber in ihrem Leben ist Gott in einer tiefen Schublade und er wird nur ab und zu mal rausgeholt. Die haben ihr Kreuz um und gehen vielleicht zum Gottesdienst oder singen ganz laut, so dass sie jeder hört, oder stecken mal ganz laut Geld in die Kanne oder sonst irgendwas Tolles. Ne? Aber Gott ist nicht persönlich im Leben, sondern Gott ist in ihrer tiefsten Schublade unten drin. Und nur wenn er benötigt wird, wenn man Probleme hat oder nicht mehr weiß, dann kommt Gott raus. Und Gott mag das überhaupt nicht. Und ich kann das voll verstehen. Ich würde das auch nicht mögen, wenn meine Frau mich nur ab und zu mal aus dem Schrank rausholt, wenn sie mich zeigen muss oder ja, wenn sie die Gläser nicht aufkriegt. Tür auf, ein Glas rein, hier mal rauf. Danke, tschüss. Oder meine Kinder. Wenn meine Kinder nicht bei mir sitzen und mich genießen und mich kennenlernen wollen, sondern es ist einfach nur eine Beziehung, hey, hast du was zu essen jetzt da? Ich habe Hunger. Meine Windeln sind dreckig, mach mich sauber. Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen und sonst was? Aber wenn sie keine Zeit mit mir verbringen, und Liebe zurückgeben, dann, ja, ist es nichts. Es ist wertlos, Vater zu sein. Ich habe einen richtigen Vater und einen Stiefvater, ne? Und als ich hier war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und ich habe meinen richtigen Paar nie wirklich kennengelernt. Ich habe ihn danach zweimal gesehen. Weißt du, er hat mir nie Liebe gegeben. Ich habe mich nie mit ihm unterhalten. Ich weiß nicht seine Interessen. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, oder was ihm gefällt und was nicht, was wir gemeinsam haben und was nicht. Ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Und somit wäre es auch ziemlich kalt, wenn wir uns treffen. Und so ist es auch mit Gott. Jesus Christus hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater wieder haben können. Und ohne diese Gemeinschaft ist der ganze Bund absolut gar nichts wert. Und Israel musste das wieder neu lernen, die mussten daran erinnert werden, Mann, ihr sollt doch beim Vater sein. Dafür ist diese Lade da. Ne? Und wir wissen noch, in der Bundeslade, da waren die Gesetze Gottes drin. Ich habe letztens der Stab Moses, aber das Quatsch, Stab Aarons war drin, der geblüht hat. Und das Manna. Und über das Gesetz war dieser Sühnedeckel, ne, als Bild für Jesus. Das Gesetz ist erfüllt und das Gesetz kann uns nicht mehr richten, weil das Gesetz ist gerichtet durch sein Blut. Gott war es super wichtig, dass der Deckel da drauf bleibt. Niemand durfte den anfassen oder reingucken. Die Bundeslade war ein Holzkasten mit Gold und Engel oben drauf auf diesen Sühnedeckel und mit langen Ringen, also mit Ringen und dann lange Stäbe. Ich glaube, 3 Meter entfernt von der Bundeslade haben die geendet. Und die Priester mussten eine bestimmte Entfernung von der Bundeslade haben und durften nur an diesen goldenen Stäben die Bundeslade transportieren. Wenn jemand die berührt hat, tot. Wir kommen noch her dazu, ist echt spannend. Aber ja, lesen wir mal weiter. Vers 6. Aber die Hand des Herrn, die lag. Bin ich denn? Nee, haben wir noch gar nicht. Warte mal. Beide Hände. Okay, Vers 5. Und darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Astort bis zu diesem Tag. Also die Hände und der Kopf lagen da ja drauf, auf der Schwelle, wenn man so langläuft. Ja, und die haben dann halt gesagt, so, die ist jetzt verflucht, so, und dann haben sie einen großen Bogen drum gemacht, großen Schritt. Gott haben sie aber nicht erwählt. Gott haben sie nicht angebetet. Haben sich einen neuen Fisch geschnitzt. Vers 6. Aber die Hand des Herrn, die lag schwer auf den Einwohnern von Asdod. Und er brachte Verderben über sie und schlug Asdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Ich habe mal ein paar Kommentare gelesen über diese Beulen. Und entweder war es die Beulenpest oder es war Hämorrhoiden. Ich habe keine Ahnung. Kann man von Hämorrhoiden sterben? Ich konnte es jetzt nicht rausfinden. Ja? Vom Monsterhämorrhoiden kann man da wirklich sterben? Es nicht, aber ja, also ich nehme an, dass es Pest war. Aber mir ist es auch jetzt egal. Ich wollte es nur sagen, dass wir es wissen. Vers 7. Als aber die Leute von Asdod sahen, dass es so zuging, da sprachen sie: Oh, lasst uns die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand, die ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworten sie: Die Lade des Gottes Israel soll nach Gath ziehen. Das ist die zweite Stadt von den fünf. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, so dass eine sehr große Bestürzung entstand. Und er schlug die Leute in der Stadt vom kleinsten bis zum größten, so dass an ihnen Beulen ausbrachen. Da brachten sie die Lade Gottes nach Ekron, die dritte Stadt. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, da schrien die von Ekron und sprachen: Sie haben die Lade Gottes Israel zu uns hergebracht, um uns und unser Volk zu töten. Da sandten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt. Und die Hand Gottes, die lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, die wurden mit Beulen geschlagen. Und das Geschrei der Stadt, das stieg zum Himmel empor. Also Gott macht sich bemerkbar bei den Philistern und sagt: Ich bin der lebendige Gott. Und ihr habt mich anzubeten. Aber sie wollen halt ihren Sieg und ihren Triumph ein bisschen noch feiern. Also schieben sie die Lade weg. Das kann ja ein Zufall sein, ne? So, dass eine Krankheit ausbricht. So, es muss ja jetzt nicht unbedingt wegen der Lade sein. So, schieben die Lade weg in die nächste Stadt, genau das Gleiche. Und versuchen es dann in die dritte Stadt zu schieben. So, vielleicht haben wir da mehr Glück. Und weißt du, wenn jemand einen Gott hat in seinem Leben, einen Götze, einen toten Gott, so, dann gibt er den auch schwer, schwer auf. Und das hat den Grund, selbst wenn du den lebendigen Gott, wenn er sich offenbart, so bei dem Gott, den du anbetest und dein Leben hast, so selbst wenn du der Gott bist, so, weißt du, der stellt dir halt frei, genau so zu leben, wie du das willst. Ne? So, und damals hatten sie diese Gottesdienste für ihre Götzen, so, und haben sie Unzucht getrieben, so, haben, um den Gott anzubeten, es war ihr Opfer, ein sexuelles Opfer, so wie auch beim goldenen Lamm, goldenen Kalb, so in der Wüste, als Mose runterkam mit den Tafeln, so, und da hatten die sonst was gemacht da unten, so, und sich besoffen und so, und Alkohol war auch immer sehr wichtig. Und ich habe mit vielen geredet, so die wirklich Veränderungen wollen und die auch glauben an Gott. So, ich habe mit Buddhisten geredet und da gibt es ja kein Gut und kein Böses, ist ja alles eins, ne? Yin und Yang. So, alles ist wichtig und alles gehört zusammen und da gibt es keinen Unterschied. Also bist du weder gut noch böse. Und weißt du, die suchen sich den Gott aus, weil er steht für diese Buddha und so weiter, ne? Er steht für Reichtum, damit es dir gut geht. Es soll sich um dich drehen, und du kannst so bleiben, wie du bist. Und Paulus sagt im Neuen Testament zu uns, haltet euch fern von den Götzen. Und Götze ist nicht nur irgendeine Figur oder so, ne? Die man aus Holz schnitzt, irgendein Bildnis, das man sich malt, und anbetet, sondern ein Götze, sagt Paulus, ist auch Folgendes: Unzucht, so ein Bitterkeit, ein Wut, so ein Begierden, Habsucht, Leidenschaften, die nicht gut tun, Lästerei, so ein, weil wenn du das in deinem Leben lässt, so uns nicht rausschmeißt oder Gott wenigstens hingibst und Buße tust und sagst, ja Mann, nimm das raus, ich möchte verändert werden, dann wird es dich auffressen und immer mehr dich einnehmen. So, und ich kenne das von mir. So, sagen wir mal, du siehst irgendwas im Geschäft oder in der Werbung oder ein Kleid oder was weiß ich denn, irgendein schöner Schmuck, den du dir gerade auch nicht leisten kannst, so ein, oder ein Stoff oder ich weiß nicht, was jeder für Interessen hier hat, so ein, aber jeder von uns kennt irgendwas, was er gerne hätte, ne? Manchmal nicht und manchmal ja. So, ich habe sowas immer. So, weißt du, und das Problem ist, wenn du dich dem hingibst, so, dann wird dich das auffressen und du beschäftigst dich den ganzen Tag nur damit. So, ne? So, und mit dieser Gesetzlichkeit hier und Religiosität ist es halt genau das Gleiche. Wenn du halt sagst, so ein, oh, ich will das nicht tun, ich will das nicht haben, ich will da nicht dran denken, ich möchte in dir sein, so ein, ne? So ein, dann passiert Folgendes, du wirst keine Macht und Kraft haben, dass sich da irgendwas ändert. Weil deine Gedanken, ganzen Gedanken drehen sich trotzdem um diese eine Sache. Ob es eine Unzucht ist oder sonst irgendwas, ne? So ein, den ganzen Tag kämpfst du nur mit dieser einen Sache und je mehr du dich dagegen wehrst, desto mehr kommt es in deinen Kopf. Ich habe heute so ein Beispiel gehört, so ein, fand ich lustig, so ein, bitte denkt jetzt, und ich spreche zu euch, bitte denkt nicht an einen roten Elefanten. Also nicht an einen roten Elefanten denken jetzt. Bitte keinen roten Elefanten vorstellen. Und was denkt ihr?
Roter Elefant.
Na? Genau. Weißt du, und so ist es, wenn wir gesetzlich sind und nicht in der Gnade stehen, diesen Sühnedeckel ablassen von unserem Leben. So, dann wird es mit Gott keinen Spaß mehr machen. So, weil wir uns die ganze Zeit nur um uns selbst drehen, um die Dinge, die uns beherrschen wollen und beherrschen. So, und weißt du, viel besser ist es, auf Jesus zu sehen, auf unseren Sühnedeckel, um den draufzulassen auf unserem Herz, egal was da drinnen ist. So, weil dann ist es so, als ob ich jetzt sage, so, stellt euch einen Sonnenuntergang vor, so, ne? Oder einen Sonnenaufgang, noch schöner. So, wenn die Sonne am Meer so da langsam hochkommt, so, und dieses Licht sich so schön spiegelt in den Wellen und das alles so siehst, so eine leichte kühle Brise kommt und dieser Geruch von Muscheln und Fisch und frischem Meer und Salz, ne? So, wenn du den Sand spürst auf deiner Haut und denkt irgendjemand an einen roten Elefanten? Und so ist es mit der Gnade. Weißt du, Jesus sagt, so ein, guck auf mich, so ein, und dieser rote Elefant, der verschwindet, so, weil ich gebe dir neue Gedanken. So, und du wirst Siege haben. Israel hat es verlernt. So, Israel hat nicht mehr auf Gott geguckt und hat nicht mehr an Gott gedacht. So, das bedeutet immer, dass du Kompromisse eingehst und mehr und mehr und nach wird es immer kälter werden, bis du dich komplett entfernt hast von Gott in deinem Leben. Und dann heißt du nur noch so, als ob du zu Gott gehörst. Kapitel 6. So war die Lade des Herrn 7 Monate lang im Land der Philister. Das ist doch krass, oder? 7 Monate haben sie festgehalten und zugesehen, wie ihre Liebsten sterben und unter ihren Beulen und Schmerzen und Eiter, was sie gekratzt haben, so 7 Monate haben sich gewehrt. Na, aber dann irgendwann, Kapitel 2. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müsst ihnen unbedingt ein Schuldopfer entrichten. Also Schuldopfer, das haben damals die Philister beim Dagon so gemacht, wenn sie Schuld hatten wegen irgendwas, haben sie ein Schuldopfer gegeben und dann war es vergessen. Und sie versuchen natürlich mit ihrem Glauben jetzt Gott zu beschwichtigen. Und Gott, für Gott ist das auch in Ordnung, weil sie wissen es ja nicht anders, ne? Okay, lesen wir weiter. Unbedingt ein Schuldopfer entrichten. Dann werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch lässt. Sie aber sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm entrichten sollen? Sie antworteten, 5 goldene Beulen. So, wäre lustig, wenn es Sumeriden sind, oder? So, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse. Und ich weiß nicht, warum Mäuse, vielleicht war es noch eine Plage, die dazu kam, kommt nachher nochmal, dass sie die Ernte noch zerstört haben. Oder andere Theologen sagen, durch die Mäuse wurde die Krankheit übertragen, das wussten die. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man 1000 oder 2000 Jahre, bis kommt, wo wir sind jetzt, vor Jesu Geburt schon Busse, dass die Pest durch Tiere übertragen wird, durch Mäuse. Und mir ist es auch wurscht, sagt jetzt nicht über Gott aus. Jedenfalls, und goldene Mäuse dazu, nach der Zahl der Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage über euch alle und über eure Fürsten gekommen. Also die Pest hat sich auch in den anderen Städten ausgebreitet. So sollt ihr nun Nachbildungen eurer Beulen machen und Nachbildungen eurer Mäuse, die das Land verderbt haben. Und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird seine Hand dann leichter werden über euch und euren Gott und eurem Land. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so? Als er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen und so gingen sie fort. Also die erinnern sich noch gut, was 500 Jahre vorher war. Die wussten, Ägypten und der Pharao, die haben sich verstockt. Gott hat eine Plage nach der anderen gegeben. Der Pharao, ich lasse mein Volk nicht ziehen. So. Bis sie irgendwann kapituliert haben, gesagt haben, okay, wir sind am Ende, geht. Die Philister sind klüger. Vers 7. So nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe vor dem Wagen und treibt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und ich meine, das liest man so, aber ich habe mal wieder ein bisschen Naturforschung hier wirtschaftsmäßig betrieben. Und das ist eigentlich voll spannend. Säugende Kühe, also Kühe, die Kälber haben, ne, und noch Milch geben, die würden immer in die Richtung laufen von Natur aus, wo ihr Kalb ist. Die würden niemals in die entgegengesetzte Richtung gehen. Dann müsstest du das Ding umbringen oder die Beine festbinden und woanders hinstellen. Aber die würden immer wieder zurück. Ansonsten würden die schreien und meckern und toben und ausrasten. Weil die haben halt diesen Mutterinstinkt, ne? Ich meine, würden wir ja nicht anders machen. Und das Zweite, wenn du einen Kalb hast, wo noch nie ein Joch drauf war, ne? Ein Joch war dieses Ding, was bei Pferden halt so ist, wo Seile dran gemacht wurden, zum irgendwas ziehen oder schieben. Ein Kalb, dass man eine Kuh, die noch nie ein Joch drauf hatte, die würde stehen bleiben. Die würdest du nicht dazu kriegen, irgendwas zu ziehen. Die muss man erst langsam ranführen und einarbeiten. Also eigentlich zwei unmögliche Sachen. Und die sagen, wenn es doch passiert, dass die Kühe den Weg langlaufen, dann muss es von Gott sein, dann ist es kein Zufall, das ist es nicht Gott, sondern von Israel, der uns plagt, ja, dann können wir unsere Beulen noch behalten. Vers 8. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen, legt die goldenen Kleinodien, die ihr ihm als Schuldopfer gebt, in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie fort und lasst sie gehen. Das heißt, die sollten ohne Führung, ohne getrieben werden, dorthin gehen, wohin die Lade soll. Noch eine dritte Sache, die es noch mehr erschwert. Und gebt acht, wenn sie den Weg hinaufzieht, der zu ihrem Gebiet führt, nach Beth Shemesh, so hat er uns, Zeugkarin, wenn ich es falsch ausspreche, so hat er uns all dies große Übel zugefügt. Und wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns zufällig geschehen ist. Und die Leute machten es so. Und sie nahmen zwei säugende Kühe, spannten sie an den Wagen, sperrten ihre Kälber zu Hause ein und sie hoben die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Nachbildungen der Beulen. Und da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Bet-Shemesh zu. Sie gingen nur auf ein und denselben Straße und brüllten beim Gehen. Also die haben richtig gemeckert, die Kühe. Aber die konnten sich nicht wehren. Und sie wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister, die gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet-Shemesh. Die Bet-Shemiter, aber die schnitten eben den Weizen im Tal. Also es war Juni, Mai, Juni, Ernte. Das bedeutet, die ganze Stadt war auf dem Feld. Als sie nun aufschauten, da sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber, der kam auf dem Acker Josuas. des Betschemiters und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort, da spalteten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe des Herrn als Brandopfer dar. Und das ist schon cool, weil Gott schickt die Kühe nicht irgendwo hin, sondern er schickt die zu einer Levitenstadt, zu einer Stadt von Priestern. Und die Priester waren die einzigen, die opfern durften. Die wussten genau, wie es gemacht werden muss. Und ein Wagen, der für einen bestimmten Zweck erbaut wurde, so durfte nicht weiter benutzt werden. Also nehmen sie das Holz von dem Wagen, die Kühe gleich als Opfer und fertig. Machen ein großes Feuer, Barbecue. 15. Die Leviten aber, die hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war, in dem sich die goldenen Kleinodien befanden, und setzten sie auf den großen Stein. An jedem Tag opferten die Leute von Bet-Shemesh dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, da kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Beulen, welche die Philister dem Herrn als Schuldopfer gaben. Für Astod eine, für Gaza eine, für Askalon eine, für Gath eine, für Ekron eine, und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten von den befestigten Städten bis zu den Dörfern des flachen Landes. Und sie brachten sie bis zu dem großen Stein Abel, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Erst auf dem Acker Josuas, des Betschemiters, bis zu diesem Tag. Und er schlug einige der Betschemiter. Warum schlug Gott denn jetzt die Betschemiter, also die Leviten? Weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Die konnten sich nicht zusammenreißen, um diese Lade zu gucken. Und da sieht man halt auch, dass irgendwie, wenn du dich entfernst von dem Herzen von Gott und nicht mit ihm lebst, weißt du, dann wirst du religiös. Passiert jedem. Und gesetzlich. Wenn du Gott noch gefallen willst. So, und irgendwie noch christlich aussehen willst. So, aber dann geht doch der Respekt und die Ehrfurcht vor Gott weg. So, die machen die Lade auf und gucken rein. Oh, mal gucken, ob noch das Manna gut ist oder was weiß ich, was sie da sehen wollten. Und er schlug von dem Volk 70 Mann. Hat eine Menge reingeguckt. Und 50.000 Mann. Jetzt gibt's, keine Ahnung, zwei Meinungen, oder eigentlich habe ich nur eine Meinung gefunden, und das war, diese 50.000 Mann ist ein Schreibfehler, das wurde nachträglich reingeschrieben, war aber ja falsch weitergegeben, keine Ahnung. Aber ich denke mir, dass in Gottes Wort gibt es keinen Fehler. So, und wenn ich das so lese, vom Volk, also von Gottes Volk 70 Mann und die anderen 50.000, ich schätze mal, dass die von den fünf Städten sind. So. Aber könnt ihr euch selbst ein Bild machen, mir ist egal, was ihr da glaubt. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Und die Leute von Bet-Shemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister, die haben die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab, führt sie zu euch hinauf. Und ich weiß, ein bisschen viel zu lesen, aber 7 machen wir noch. So kam die Lade von Kirjat Jearim und holte die Lade des Herrn hinauf. Und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel, und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, da verging eine lange Zeit, 20 Jahre, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Und seht ihr, was passiert ist? Gott hat all das Übel zugelassen, ne? Und den steinigen, harten Weg und die Wüste, die sie gehen mussten. Und im Endeffekt, 20 Jahre später, ist Folgendes passiert. So, in Israel entdeckt wieder Gott in ihrem Leben. Und entdeckt wieder, dass es wichtig ist, nicht nur Gott in der Schublade zu haben und so einen kleinen Götzen, den man rausholt, wenn man braucht, sondern wieder Ehrfurcht und Liebe für ihn zu haben und zu sehen, du bist Gott, du bist allgegenwärtig. Niemand kann dich irgendwo einsperren. So, 20 Jahre später ist ihr Herz total verändert. Das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Ist doch schön, oder? Vers 3. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israels und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen, ne, zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und das ist eine Predigt von einem Mann, dessen Herz von Geburt an bei Gott war. Möchtest du Gott sehen und erleben? Möchtest du ein sicheres Leben haben mit Hoffnung und Trost und Stärke und Kraft? Dann wende dich von dem ab, was dich von Gott entfernt. Tu Buße heißt das, ne? Dreh dich um und geh einen anderen Weg. Und wende dich Gottes Herz zu, mit deinem Herzen. Das Wichtigste überhaupt ist, dass dein Herz bei Gott ist und nicht deine Werke oder Taten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpa, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn, und sie fasteten an jedem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpa. Und dieses Wasser schöpfen, Wasser war kostbar damals, und dieses Wasser schöpfen und ausgießen waren ein Bild und ein Zeichen der Hingabe. Was Kostbares auszugießen für den Herrn. Ne? Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpa zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israel dies hörten, da fürchteten sie sich vor den Philistern. Und das ist klar, die hatten so eine riesen Niederlage. Und jetzt sind sie da im Gottesdienst mal wieder. Endlich wieder im Gottesdienst, wo das Herz bei Gott ist, nicht nur der Körper. Ne? Lalala. So. Und ja, Predigt zu hören und dann fast einschlafen und nach Hause gehen. Sondern sitzen da mit ihrem Herzen und sagen: Ich war weg von dir. Ich tue Buße, ich bin schuld. Ich möchte bei dir sein. Und logischerweise kommt in den Momenten, wo du geistliches Leben hast, auch ein geistlicher Kampf. Ne? Immer so. Sonst, Satan kommt nie zu uns. Warum sollte er? Außer wir stehen in Gott. Weil dann sind wir eine Gefahr. Ansonsten lässt er uns in Ruhe. Satan lässt doch die Welt in Ruhe, die Jesus nicht kennt. Warum sollte seine Zeit verschwenden an Menschen, die ihm eh schon gehören? Satan und seine Dämonen sind nur bei den Menschen, die unterwegs sind und ein lebendiges Leben haben mit Jesus. Weil das ist die Gefahr, weil die sind gefährlich. Das sind seine einzigsten Feinde. Als die Kinder Israels dies hörten, da fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel: Lasst nicht ab, von uns zu dem Herrn und zum Gott zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag, da donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, so dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Betka. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Schen auf. Und er gab ihnen den Namen Eben-Eser und sprach: Bis hierhin hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. So kamen die Städte, welche die Philister von Israel weggenommen hatten, wieder an Israel und Ekron an bis nach Gad. Auch ihr dazugehöriges Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel sein Leben lang. Und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bethel, Gilgal und Mizpa und richtete Israel an allen diesen Orten. Doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Das war auch, wo seine Eltern lebten. Ne? Und er richtete Israel dort und er baute dort dem Herrn einen Altar. Israel war vom letzten Kampf her nicht stärker, nicht klüger, nicht bewaffneter, sondern hatten nicht mehr Männer, sondern eher weniger. Das dauert eine Weile, in der Zeit, bis da 20.000, 30.000 Mann wieder nachwachsen. So. Trotzdem haben sie Sieg, ohne, und müssen gar nicht viel machen. So. Und der Sieg kam nicht durch Macht und Kraft von Menschen, sondern der Sieg kam einzig und allein von Gott. Das Einzige, was sie brauchten, um zu siegen, war, ihr Herz wieder auf Gott zu richten. Eine lebendige Beziehung zu haben. Ne? Man sagt immer, lebendiger Christ. So. Und das war alles, um Sieg zu haben. Und das ist genau das, was wir auch haben. Sieg. So, und das Einzige, was wir machen müssen, Sühnedeckel drauf, bloß nicht das Gesetz angucken, sondern sich an der Gnade erfreuen und in Jesus Christus zu wandeln. Weil die Gnade, sagt Jesus, wird uns verändern und uns heiligen. So. Wenn du versuchst, dich selbst zu heiligen, so, dann wird es irgendwann sehr kalt und sehr trocken sein. So, und dann wirst du irgendwann von Gott weggehen. Vielleicht nicht äußerlich, vielleicht sieht es äußerlich noch gut aus und lebendig, aber dein Herz wird weggehen. Du wirst Gott nicht mehr hören und keine Gemeinschaft haben und eigentlich wird es dir auch ziemlich egal werden, was Gott jetzt gerade über dich denkt. So, und dann kommen halt ein Kompromiss nach den anderen und dann kommt ein Gott nach den anderen rein, ne, so eine Götzen. So, und irgendwann ist Gott nicht mehr zu finden und nicht mehr zu hören und nicht mehr zu sehen. Und wie schwer ist es dann, wieder rauszukommen? So, weil bei Israel eigentlich ziemlich leicht, ne? Wir brauchen uns nur wieder umzudrehen, Gott unser Herz zu schenken und da sind wir wieder. So, aber bis unser Herz, unser hartes Herz gebrochen ist, bis wir das zulassen, uns wieder zu drehen und Buße zu tun, das dauert seine Zeit und das ist das Schwere. Je mehr Kompromisse wir eingehen, desto härter wird das Herz. Israel hat 20 Jahre gebraucht und viele Plagen und Leid, um sich wieder zu drehen und zu erkennen und einzugestehen, oh mein Gott, ich liebe dich, ich brauche dich. So. Also lass nicht zu, dass das Herz kalt und hart wird. Lass gar nicht dazu, Kompromisse einzugehen. Sondern lass die Kompromisse da, wo sie hingehören. Außerhalb von unserem Leben. So. Auf Jesus sehen, nicht auf den roten Elefanten. Lass uns beten. Ich danke dir, dass es so leicht ist mit dir und so schön. So, und dass, wenn wir in deine Gegenwart kommen, du uns deine Schönheit zeigst, so dass wir beflügelt sind und voller Leidenschaft sind. Ja, wie gut tut's, auf dich zu sehen und mit dir zu leben. So, wie schrecklich ist es, von dir weg zu sein, dich nicht zu spüren. Du willst, dass wir dich hören. Und selbst wenn du mal stumm bist, höre ich dich trotzdem. Ja, du in mir sprichst und mich beruhigst. Lass nicht zu, dass unsere Herzen kalt sind und sich verhärten gegen dich. Ja, lass nicht zu, dass wir Kompromisse eingehen, gib uns Weisheit, das zu erkennen. Und, ja, ich will dich niemals einsperren. Das bedeutet, dass ich mich einsperre. Das ist wunderbar. Ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe.